Ja, wir sind ja mitten in der Serie Furchtlos, haben uns beschäftigt mit verschiedensten Ängsten bis jetzt. Dem Einführungsgottesdienst Leben frei von Angst, dann das letzte Mal von der Angst bedeutungslos zu sein, dann heute die Angst Gott zu enttäuschen, dann am 13. September Angst, dass es nicht reicht, nicht genug zu haben, dann die Angst vor Herausforderungen, denen man sich stellen muss oder sollte, Angst vor Zweifeln, Angst davor, dass es Gott gar nicht gibt, Angst vor dem Tod, der vierten Lebensphase, dann die einzig gesunde Angst und dann zum Schluss noch gegen Jahresende die Angst vor der Zukunft. Ja, und heute beschäftigen wir uns mit einer Angst, die man eigentlich nur hat, wenn man an Gott glaubt. Also wenn du gar nicht glaubst, dass Gott existiert, dann rede ich heute von einer Angst, die du gar nicht kennst. Es ist eine Angst, die vor allem Menschen befällt, die in religiösen Systemen gefangen sind. Zum Beispiel WC-Putzer in Indien. Sie fristen ein Dasein, das man im wahrsten Sinne des Wortes verschissen nennen kann. Ja. Sie sind am untersten Rand der Gesellschaft und man geht davon aus, dass sie in einem früheren Leben Gott oder die Götter enttäuscht haben und jetzt den Preis dafür bezahlen mit dieser Stellung in der Gesellschaft. Und eigentlich hat niemand Mitleid mit ihnen, weil jeder sagt, ja, sie sind ja selber schuld. Sie haben Gott enttäuscht. Das ist der Preis, so wie sie leben, wenn man Gott enttäuscht. Und das gibt es eigentlich auch zur Zeit von Jesus. Da ist es ähnlich. Auch dort lebten Menschen in einem religiösen System und man hatte Angst, Gott zu enttäuschen, und man glaubte, dass Menschen, die eine Behinderung haben oder krank sind, eben etwas getan haben, was Gott enttäuscht hat oder was nicht gut war. Und ich lese euch jetzt vor aus Matthäus 9, die Verse 1 bis 8. Jesus stieg in ein Boot und fuhr über den See zurück nach Kapernaum, wo er wohnte. Dort brachten sie auf einer Tragbahre einen Gelähmten zu ihm. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Kranken: Hab keine Angst, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Dieser Gotteslästerer, entsetzten sich einige Schriftgelehrten. Jesus durchschaute sie und fragte: Warum habt ihr so böse Gedanken? Was ist leichter zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben oder diesen Mann zu heilen? Aber ich will euch zeigen, dass der Menschensohn die Macht hat, schon jetzt Sünden zu vergeben. Und er sagte zu dem Gelähmten: Steh auf und nimm deine Tragbare und geh nach Hause. Da stand der Kranke auf und ging nach Hause. Die Menschen erschraken, als sie das sahen. Sie lobten Gott, der einen Menschen so große Macht gegeben hatte. Ja, bei dieser Begebenheit war allen klar, die da anwesend waren, jemand musste Gott enttäuscht haben. Entweder dieser Mann, der gelähmt war, oder seine Eltern. Denn man ging davon aus, dass Krankheit und Behinderung eine direkte Folge von Sünde und Schuld ist. Und dann wundert es natürlich niemanden, dass die Leute damals Angst hatten, Gott zu enttäuschen, den Ansprüchen Gottes nicht gerecht zu werden, Dinge zu tun, die gegen Gottes Gebote verstoßen, die Erwartungen Gottes nicht zu erfüllen. Und diese Angst kennen Menschen heute noch. Und sie fragen sich: Kann mir Gott vergeben, wenn ich immer wieder dieselben Fehler mache? Kann mir Gott gnädig sein, wenn mein religiöser Leistungsausweis so schwach ausfällt? Will Gott etwas mit mir zu tun haben, wenn ich irgendwo in Bereichen in meinem Leben nicht vorwärts komme und immer auf der Stelle trete? Oder sie fragen sich, reicht es für einen Platz im Himmel mein geistliches Leben? Und diese Frage habe ich bei sterbenden Personen schon mehrmals erlebt, die mit Jesus unterwegs waren und auf der letzten Wegstrecke plötzlich ins Zweifeln kommen und Angst bekommen, reicht es überhaupt? Oder habe ich Gott enttäuscht, zu sehr enttäuscht? Und so leben viele mit einer Angst, Gott zu enttäuschen, und sie leben mit Selbstzweifel und Selbstanklage. Und wenn es dir manchmal so geht, dass du dich fragst, habe ich Gott enttäuscht? Reicht es? Dann möchte ich dir den Zuspruch machen und in Erinnerung rufen, der in diesem Text steht, wo Jesus sagt, hab keine Angst, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Und hier nennt ja Jesus Angst und Sünde in einem Atemzug. Und das ist eigentlich logisch so. Denn Angst ist eine direkte Auswirkung und Folge von Sünde. Und das sieht man bei der Geschichte, wo es zum ersten Mal zu Schuld und Sünde kam. Bei Adam und Eva. Und da lese ich jetzt aus 3. Mose 7, nachdem Adam und Eva Gott enttäuscht hatten und von der Frucht gegessen hatten, plötzlich gingen beiden die Augen auf und ihnen wurde bewusst, dass sie nackt waren. Hastig flochten sie Feigenblätter zusammen und machten sich einen Lendenschurz. Am Abend, als ein frischer Wind aufkam, hörten sie, wie Gott der Herr im Garten umherging. Ängstlich versteckten sie sich vor ihm, hinter den Bäumen. Aber Gott rief, Adam, wo bist du? Adam antwortete, ich hörte dich im Garten und hatte Angst, weil ich nackt bin. Darum habe ich mich versteckt. Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Fragte Gott. Hast du etwa von den verbotenen Früchten gegessen? Ja, gestand Adam. Aber die Frau, die du mir gegeben hast, reichte mir eine Frucht. Deswegen habe ich davon gegessen. Warum hast du das getan? Wandte der Herr sich an die Frau. Die Schlange hat mich verführt, verteidigte sie sich. Als Adam und Eva Gott enttäuscht hatten, bekamen sie es mit der Angst zu tun. Sie bekamen es mit der Angst zu tun, weil sie Gott enttäuscht hatten, weil sie schuldig geworden waren an Gott. Sie hatten ihr Versprechen gebrochen, das gemacht, was Gott nicht wollte. Und sie waren aneinander schuldig geworden. Die Frau hat den Mann verführt, von der Frucht zu essen, und der Mann hat seine Verantwortung nicht wahrgenommen und die Schuld abgeschoben. Die Frau denunziert. Durch eine innere Stimme wurde ihnen bewusst, wir haben Schuld auf uns geladen. Und diese innere Stimme, die sie gehört haben und ihnen Angst eingejagt hat, das war ihr Gewissen. Und die Stimme des Gewissens ist etwas, das wir alle haben. Wir alle besitzen ein Gewissen, das uns Gott geschenkt hat. Und dieses Gewissen, das bereitet manchmal Angst, eine berechtigte Furcht. Die Angst, wenn man etwas getan hat, was nicht in Ordnung ist, dass einem die Liebe entzogen wird, von Freunden, Partnern, von Gott. Die berechtigte Angst, dass man gemieden wird, wenn man sich auf Kosten von Arbeitskollegen profiliert im Geschäft. Oder die Angst, dass man verlassen wird, wenn man Ehebruch begangen hat. Die Angst, den Schutz zu verlieren, wenn man die Versicherung betrogen hat. Oder die Angst, dass an einem der Titel aberkannt wird, wenn man gedopt hat. Dann spricht das Gewissen und es entsteht eine Angst. Und diese Stimme des Gewissens, die wird ja ganz unterschiedlich wahrgenommen. Bei manchen schreit das Gewissen förmlich und man kann es nicht überhören. Bei manchen flüstert es und bei manchen, die hören gar nicht hin. Die Stimme des Gewissens ist bei jedem unterschiedlich ausgebildet. Und das ist so, weil das Gewissen davon abhängt, ob es feinfühlig ist oder ob es abgestumpft ist. Oder wovon das Gewissen geprägt ist. Denn das Gewissen ist etwas, das formbar und prägbar ist. Und es wird geprägt, das Gewissen, und geformt durch Menschen. Durch die Erziehung. Wenn du eine strenge Erziehung genossen hast oder eine lasche, dann hat das Auswirkungen auf dein Gewissen. Oder durch deine Vorbilder. Wenn alle den Müll irgendwo hinschmeißen, ja, dann, wieso solltest du den Müll nicht auch irgendwo hinschmeißen? Wir waren da letzthin am Rheinufer in Basel, da ist immer ein Riesenproblem in den Sommermonaten, weil alle den Müll einfach liegen lassen und heimgehen. Und alle machen es einander nach. Da hat keiner ein schlechtes Gewissen, wenn er heimgeht. Oder durch das gesellschaftliche Umfeld, was andere tun, was so normal ist in deinem Umfeld, das prägt dein Gewissen. Denke da einen Freund von mir, der in eine neue Funktion gekommen ist. Und dann hat er gemerkt, wenn sie so repräsentative Aufgaben wahrnehmen müssen, dann werden die Spesen vergütet, wenn sie über 50 Franken sind. Ja, die haben alle Spesen über 50 Franken. Dann gehen sie einfach noch zum Bäcker und kaufen sich etwas für sich persönlich, zusätzlich zum Gastgeschenk. Und schon sind die 50 Franken überschritten. Und wenn das Umfeld das ja macht, wieso dann ich nicht? Da hat man kein schlechtes Gewissen. Oder eigene Gewohnheiten, die sich eingeschliffen haben. Und mit der Zeit hat man eigentlich kein schlechtes Gewissen mehr. Und so ist es möglich, dass Menschen überhaupt kein schlechtes Gewissen haben bei dem, was sie tun. Wenn das Gewissen durch Vorbilder und Menschen geprägt ist, kann das so herauskommen. Aber das Gewissen wird ja noch auf andere Weise geprägt. Nämlich durch Gott, durch die Bibel, als Maßstab, der nicht veränderbar ist, wo festgelegt ist, wo Gott sagt, was Segen wirkt und was nicht, und was gut und was böse ist, was man tun soll und was nicht. Oder es wird durch den Heiligen Geist geformt. Und es ist ein Phänomen, dass Menschen durch den Heiligen Geist etwas erkennen, was nicht in Ordnung war in ihrem Leben. Und bei mir kam einmal ein junger Mann an die Türe und hat geklingelt und hat ein Geldkuvert vorbeigebracht. Und hat gesagt, ja, vor Jahren war er da in der Musik und hat bei einem Anlass, als niemand geschaut hat, hat er einfach einen Teil des Opfers in den eigenen Sack gesteckt, als niemand geschaut hat. Und das Geld hat er vorbeigebracht, weil ihm der Heilige Geist gesagt hat, dass es nicht in Ordnung war. Ja, der Heilige Geist deckt Sünden auf. Und es ist ein Phänomen. Je mehr man verbunden ist mit Jesus und der Heilige Geist im Leben wirkt, umso mehr Schuld erkennt man im eigenen Leben. Je sensibler man wird, umso mehr Schuld sieht man. Und dann ist das Phänomen, wenn man gesund unterwegs ist, dass einem die Gnade umso größer wird. Man erkennt immer mehr, was alles falsch ist im eigenen Leben und an der eigenen Persönlichkeit. Und man erkennt immer mehr die Gnade Gottes. Und man verspürt den Wunsch, Gottes Nähe zu suchen und ihm zu begegnen. Und das ist dann genau das, was Gott eigentlich mit dem Gewissen bewirken möchte. Gott gebraucht das Gewissen, das er uns gegeben hat, um uns vor Unheil zu bewahren, um uns zu bewegen, umzukehren, uns rufen zu lassen und Gottes Nähe zu suchen. Darum hat ja Gott in der Geschichte bei Adam gesagt, wo bist du? Adam, komm zurück, komm wieder. Gott möchte das Gewissen benutzen, um uns zurückzurufen. Aber es gibt noch andere Akteure. Es gibt Gottes Widersacher. Und Gottes Widersacher benutzt das Gewissen gerade für das Gegenteil. Er möchte uns von Gott wegziehen, wegbringen. Er möchte, dass wir vor Gott fliehen. Der Teufel missbraucht und pervertiert generell, was Gott geschaffen und geschenkt hat. Und verkehrt die Dinge ins Gegenteil. Und so ist es auch hier. Der Teufel missbraucht das Gewissen, um uns einzureden, dass wir überhaupt keine Angst zu haben brauchen. Wie in der Geschichte, als er gesagt hat, das spielt doch keine Rolle, ob ihr von den Früchten esst. Ihr braucht keine Angst zu haben. Und nachher hat er ihnen Angst gemacht, dass sie sich vor Gott fürchten müssen. Und sie sind davongerannt, waren auf der Flucht. Adam und Eva haben das getan, was Menschen normalerweise tun, wenn sie Angst haben. Sie rennen davon. Und sie haben sich hinter Bäumen versteckt, hinter Feigenblättern versteckt, hinter dem Abstreiten und Leugnen von dem, was sie getan haben, hinter Ausreden und Abschieden von Schuld auf andere. Und so ist es eigentlich heute noch. Menschen rennen vor Gott davon und sie verstecken sich. Sie ignorieren das eigene Gewissen. Sie hören einfach nicht auf die innere Stimme. Wenn Gott ruft, dann verschließen sie sich. Sie lesen die Bibel nicht, weil unangenehme Dinge drinstehen. Oder sie beten nicht, weil sie nicht hören möchten, was der Heilige Geist ihnen zu sagen hat über sich selber und über ihr Leben. Oder sie filtern die Predigt. Und das ist ja erstaunlich, wie Menschen eine Botschaft von jemandem filtern können, dass eigentlich nur das ankommt, das sie selbst hören möchten. Oder man liest einfach Bücher, die einen bestärken in der Meinung, die man schon hat. Oder man vergleicht sich mit anderen. Sucht sich Menschen aus, die übler Dinge tun und kann immer noch sagen, ja, ich bin doch besser. Oder man flieht sich in Gesetzlichkeit. Man sagt, ja, ich erfülle ja alles. Ich habe fromme Leistung vorzuweisen. Und ich arbeite ja viel in der Gemeinde mit. Aber das alles führt immer weg von Gott. Und die Angst latent ist immer vorhanden. Und sie wächst, sie wird größer. Und sie bewirkt genau das Gegenteil, was eigentlich Gott möchte. Man kommt immer weiter weg von Gott. Man entfernt sich immer weiter. Und man hat immer mehr Angst vor Gott. Und ein falsches Bild von Gott prägt sich mit der Zeit ein. Denn wenn man vor Gott davonläuft, kann man nicht erkennen, wie er ist. Und das war bei Adam und Eva so. Sie waren auf der Flucht vor Gott, haben sich versteckt und sie haben nicht mehr gesehen, dass Gott sie gesucht hat, weil er sie geliebt hat. Sie haben nicht mehr gemerkt, dass er sie gerufen hat, weil er sich Sorgen um sie gemacht hat, weil er sich um sie kümmern wollte, weil er ihnen helfen wollte, umzukehren und sich retten zu lassen. Das alles haben die beiden nicht mehr gesehen, weil sie hatten Angst vor Gott und sie waren auf der Flucht. Und ich glaube, das sehen wir manchmal auch nicht im Leben. Wir erkennen nicht, wie Gott ist, wenn wir auf der Flucht sind, weil wir Angst haben vor ihm. Aber Gott ist ja dem Sünder gnädig. Gott will das Beste für uns. Er sucht uns, geht uns hinterher. Er möchte, dass Segen entsteht in unserem Leben. Er möchte, dass wir uns zum Positiven entwickeln. Er ist jemand, der die Sünde hasst, aber den Sünder liebt. Er liebt den Sünder ja so sehr, dass er sein eigenes Leben gegeben hat. Damit Gnade entstehen kann und Gnade sich entfalten kann in unserem Leben. Und ob Gott dir gnädig ist, das hängt nicht davon ab, ob du schuldig bist oder nicht. Und es hängt auch nicht davon, ob deine Schuld groß oder klein ist. Und es hängt nicht davon, ob du schuldiger bist als andere oder besser als andere. Und es hängt auch nicht davon ab, ob du dich gerade schuldig fühlst oder unschuldig fühlst. Ob Gott dir gnädig ist, hängt einzig davon ab, ob du aufhörst, vor Gott davonzulaufen und dich zu verstecken. ob du Schuld bereust, ob du Schuld bekennst und Gottes Güte vertraust, seinem Versprechen vertraust, dass er für dich gestorben ist und die Schuld in Ordnung bringt für dich, dass er dir Vergebung zuspricht, dass man die Vergebung in Anspruch nimmt und sich innerlich heilen lässt. Und der Prozess heißt eigentlich mit einem biblischen Begriff Buße. Buße heißt, sich Gott zuwenden, nicht mehr davonlaufen, Gnade in Anspruch nehmen und auf Gottes Güte zu vertrauen. Und das haben die Männer genau gemacht und der Mann, die da zu Jesus kamen. Sie haben Gottes Güte mehr vertraut, als ihrer Angst, Gott enttäuscht zu haben. Sie haben darauf vertraut, dass er ihnen gnädig ist, dass Jesus ihnen gnädig ist, obwohl offensichtlich war, dass der Mann Schuld in seinem Leben hatte. Das war ja nicht nur die Idee der Menschen im Umfeld, sondern Jesus sagt ihm ja, deine Sünden sind dir vergeben, deine Schuld ist dir vergeben. Also er hatte Schuld in seinem Leben. Also sie hatten mehr das Vertrauen in die Gnade von Jesus als die Angst, dass er sie abweisen wird. Oder dass er böse wird, weil sie ihn da gestört haben, als er zu den Leuten gesprochen hat. Und Jesus, die Reaktion von ihm ist, er sieht ihren Glauben und er sagt zu dem Mann, fürchte dich nicht, mein Sohn, hab keine Angst, deine Sünden sind dir vergeben. Und er vergibt seine Schuld und er heilt ihn. Und er nennt ihn Sohn. Das sind drei Dinge, die dem Mann deutlich gemacht haben, dass er angenommen ist, komplett angenommen von Gott und von Jesus. Und wenn du angenommen bist von Jesus, bei Jesus willkommen bist, wenn er dich angenommen hat, dann hast du keinen Grund, dich vor Gott zu fürchten. Denn Jesus ist nicht mehr dein Richter, sondern dein Retter. Jesus ist ja am Ende der Richter in der Offenbarungszeit. Aber Jesus hat als Richter die Vollmacht zu richten, Sünde zu bestrafen und er hat als Retter dieselbe Vollmacht, Sünden zu vergeben. Und darum hat er den Mann geheilt, damit sie erkennen, dass er diese Vollmacht hat. Und wenn du Jesus angenommen hast, dann ist er dein Retter und es gibt keinen Grund mehr, sich vor Gott zu fürchten. Denn du bist komplett angenommen als Sohn Gottes, als Tochter Gottes. Du bist ein Kind Gottes und Kinder müssen sich nicht vor ihrem Vater fürchten im Normalfall. Und vor Gott muss man sich nicht fürchten. Und wenn du dich fürchtest vor Gott, dann liegt es vielleicht daran, dass die Angst vor Gott dir die Sicht vernebelt hat, wer Gott wirklich ist. Dass du ein falsches Bild hast oder ein verzerrtes Bild von Gott. Dass Gott ein Polizist ist für dich, der immer kontrolliert, ob du ja keinen Fehler machst und ob du irgendwo neben ausschlägst. Oder dass er ein Gefängniswärter ist, der immer kontrolliert, ob du irgendwo ausbrichst und etwas tust, was er nicht will. Oder dass er eine Spaßbremse ist, nicht will, dass du Freude hast und Spaß am Leben. Oder ein unerbitterlicher Chef, der immer etwas will von dir, dass du etwas leisten musst und so. So wie bei dem Mann in dem Gleichnis, das Jesus erzählt hat von den Talenten. Das Gefühl hatte, ja, viel zu viel Druck lastet auf mir, das geht doch nicht. Ja, ein falsches Bild, das man hat von Gott, mit sich herumträgt. Und das eigene Denken und Leben prägt, das führt dann dazu, dass man immer denkt und daran zweifelt, ja reicht es denn? Genügt es, was ich tue? Bin ich gut genug? Ist die Gnade auch für mich da? Reicht es für mich? Bin ich überhaupt gerettet? Oder komme ich nicht mal in den Himmel? Aber Gott ist doch ein liebender Vater, der mitleidet, wenn wir auf Abwägen sind, der das Beste möchte für uns, der uns unterstützen möchte, wieder zurückzufinden auf Wege, die zum Segen führen. Und er hat alles getan dafür. Aber das sieht man dann manchmal nicht, weil man Angst hat vor Gott. Und man sieht nicht, wer man selbst ist. Man hat ein falsches Selbstbild. In der Angst, man denkt dann, ich bin ein notorischer Sünder. Und dabei stimmt das gar nicht, sondern ich bin ein Kind Gottes, das manchmal sündigt. Oder man sagt, ich bin eine einzige Enttäuschung. Aber das stimmt nicht. Ich bin ein Kind Gottes, das Gott manchmal enttäuscht. Oder man sagt, ich bin ein kompletter Versager, nichts auf die Reihe bekommen im Leben. Aber das stimmt nicht. Ich bin ein Kind Gottes, das manchmal versagt. Du bist ein Kind Gottes, angenommen. Ein Kind Gottes, das manchmal umkehren muss, einen Neubeginn wagen muss, sich etwas sagen lassen muss, sich verändern muss. Aber du bist vor allem ein Kind Gottes, das sich auf die Gnade Gottes stellen muss. Ein Kind Gottes, das der Gnade vertrauen muss von Gott. Und da hapert es dann manchmal auch. Ab und zu ist so, dass die Angst, Gott zu enttäuschen, dazu führt, dass man ein falsches Bild von Gnade erhält. Da entsteht etwas, das nicht stimmt. Aber Gnade ist unverdiente Zuwendung. Gnade ist ein Geschenk. Und alles, was du von Gott aus Gnade erhalten hast, ist alles ein Geschenk. Zu nichts etwas dazu getan. Deine Rettung hast du nichts dazu geleistet. Deine Kindschaft, das Kind Gottes, nichts dafür gebracht. Deine Geistesgaben sind ein Geschenk Gottes, das steckt schon im Wort drin, weil es Gnadengaben heißt. Geistliches Wachstum ist letztlich ein Geschenk Gottes. Natürlich kannst du etwas beitragen, aber es ist ein Geschenk. Der Segen Gottes ist ein Geschenk. Das Erbe von Gottes Reich zu sein, ist ein Geschenk. Kann man nichts dazu tun. Gnade ist ein Geschenk und es ist ein Geschenk, das zum Weiterschenken da ist. Und ab und zu ist es so, dass man ein verschobenes Bild von Gnade hat, weil man nicht gelernt hat, mit anderen gnädig zu sein. Und selber nicht realisiert, was Gnade eigentlich ist. Und die Schriftgelehrten, die ja die Gegenspieler von Jesus nicht nur in dieser Geschichte waren, das waren genau solche Personen. Sie hatten selber von Gnade nichts verstanden und konnten eben auch niemandem gnädig sein. Aber Gnade ist ein Geschenk. Es ist ein Geschenk, das man nicht kaufen kann. Du kannst nichts dazu beitragen, dass Gott dir gnädig ist. Nicht durch moralisches Verhalten, gute Taten oder so, eifriger Dienst, den man vollbringt, nützt alles nichts. Gnade ist nicht käuflich. Gnade ist ein Geschenk. Und es ist ein Geschenk, das bedingungslos ist, das Jesus bedingungslos jedem geben möchte. Und weil Gnade ein Geschenk ist, kann man sich nicht damit brüsten. Man kann nicht sagen, ja, Gott ist mir gnädig, weil ich so ein gutes Leben führe. Weil ich so gehorsam bin, darum ist Gott mir gnädig. Oder weil mein Glaube so groß ist, darum werde ich geheilt oder werde ich nicht krank und habe ich keine Probleme im Leben. Oder weil ich den Versuchungen widerstanden habe, darum bin ich so erfolgreich. Das stimmt nicht. Es ist Gnade, ein Geschenk. Und man kann sich nicht brüsten, wenn Jesus einem gnädig ist. Und Gnade ist ein Geschenk, über das Jesus kein Buch führt. Jesus ist kein Buchhalter der Gnade. Und darum kann man sie nicht einfach anhäufen und später einziehen. Du kannst nicht sagen, ich nehme Gnade in Anspruch jetzt, oder beziehungsweise ich lebe jetzt sehr gut und dann habe ich ein Gnadenkonto, das ich dann später einlösen kann und Dinge tun kann, die Gott nicht gefallen. Und das ist manchmal die Tragik. Da gibt es Personen, die sehr gut beginnen. Sie sind gesegnet. Sie leben aus der Gnade. Und dann irgendwo denken sie dann mit der Zeit, ich habe so viel eigentlich angehäuft an geistlichem Reichtum, Also die Gnade von Jesus, die muss dann noch reichen für die Zeit, in der ich versage und Dinge tue, die Jesus nicht gefallen. Und dann stürzen sie ab. Gnade ist nicht etwas, wo Jesus Buch führt und sagt, ja, vorgestern hast du so viel angehäuft und jetzt ziehen wir das ein. Nein, Gnade ist immer wieder neu. Jeden Tag neu. Und das Schöne ist, sie ist unerschöpflich. Und der Grund der Gnade ist einzig und allein, dass Jesus uns Menschen liebt, dass Jesus dich liebt. Und die Gnade von Jesus ist ja so groß, dass er selbst auf diese Erde gekommen ist. In Jesus Christus hat Gnade menschliche Gestalt angenommen. Und Jesus hat uns gezeigt, wie Gnade lebt und wie Gnade stirbt. Durch den Tod von Jesus am Kreuz hat uns Gott der Vater gezeigt, wie groß seine Liebe und wie groß seine Gnade ist. Ja, sie ist so groß, dass Gott selbst bereit war, sein Leben für uns zu geben. Das ist Gnade, dass Gott sein Leben selbst gibt, um uns gnädig zu sein. Aber zuerst, bevor das geschehen kann, dass Menschen komplett die Angst verlieren müssen, Gott zu enttäuschen, ist es so, dass Gnade auch Schuld aufzeigt. Und das ist ganz erstaunlich und kommt da in einem Lied zum Ausdruck, in dem Lied Amazing Grace. Und da habe ich da eine bescheidene Übersetzung nebenan geschrieben von den Liedstrophen. Der John Newton war ja ein Captain von einem Sklavenboot. Und er hat, sagt er selbst, durch Gnade hat er Angst bekommen. Und dann ist er umgekehrt und hat nachher durch Gnade die Angst vor Gott verloren und erkannt, was Gnade ist. Und er hat mit dem Wilberforce zusammen gegen die Sklaverei ist er vorgegangen. Aber er sagt, Gnade hat mir gezeigt, dass ich mich fürchten muss vor Gott, weil ich nicht bestehen kann vor ihm. Und dieselbe Gnade hat mir gezeigt, dass in Jesus Christus Rettung ist, und dann Freiheit, Gott zu enttäuschen. Und so kann man eigentlich sagen, im Ganzen Furcht und Sünde gehören zusammen. Und es gehören Gnade und Mut oder Furchtlosigkeit ebenfalls zusammen. Darum hat Jesus gesagt, fürchte dich nicht, deine Schuld ist dir vergeben, mein Sohn. Mit dem Blick auf die Gnade muss man keine Angst haben. Man darf mutig sein, man darf mutig stehen bleiben, in sein eigenes Leben schauen, sich selbst betrachten, die Wahrheit anerkennen. Man kann sich Gott zuwenden, seine Schuld bekennen, zu Jesus bringen und man muss sich nicht verstecken wie Adam und Eva. Die haben sich im Unterholz versteckt, aber das müssen wir nicht. Wir können die Schuld ans Holz bringen, ans Kreuz bringen und Freiheit erlangen, Gnade tanken und frei werden von der Angst, Gott zu enttäuschen. Ja, und vielleicht hast du ja etwas in deinem Leben, dass du sagst, ja, da habe ich ein wenig Angst, Gott zu enttäuschen. Reicht es nicht? Irgendwie habe ich die Gnade aus den Augen verloren. Dann ist es vielleicht Gelegenheit, gerade beim nächsten Lied, bei Amazing Grace, diese Gnade neu in Anspruch zu nehmen. Ja, Christine und Maria nehmen uns jetzt hinein in das Lied Amazing Grace.